HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Kings of Leon. Use somebody. Ja, ich benutze heute wieder unseren Gast des Tages, Moritz Netten-Jakob beim HR3 Sonntagstalk. Hallo, guten Morgen, Gruß nach Köln.
Guten Morgen.
Ja, das, was Sie als Bestseller-Autor von Macho Man, der Boss sind, als Comedy-Autor, kann man ja eigentlich vergleichen vielleicht mit Tim Raue, Frank Rosin in der Spitzenküche, ja, die ja alle einen Stern haben in ihrem Restaurant. Das sind Sie für die Comedy-Szene. Und neues Buch ist draußen, es heißt Milchschaumschläger. Darüber werden wir heute noch ausführlich reden im HR3 Sonntagstalk. Und ich habe gerade den Kollegen hier aus der Technik in die Cafeteria geschickt, der mir einen Kaffee schwarz holt, also ohne Milch. Sind Sie denn da gut versorgt mit Kaffee? Ist das alles in Ordnung oder soll ich noch einen vorbeibringen?
Wäre ein bisschen weit, würde wahrscheinlich kalt werden. Aber ja, ich bin ja eher bei der Teetrinker-Fraktion.
Ah, gewechselt?
Ich bin gewechselt, weil ich bin ja mit einer Türkin verheiratet.
Und, steht das im Ehevertrag?
Das steht bei Türken grundsätzlich im Ehevertrag. Es muss den ganzen Tag der Samovar laufen, 4-mal am Tag gewechselt werden und es gibt von morgens bis abends Tee.
Gut, und das geht dann auch, ja. Ich würde mir das als Kaffee-Junkie natürlich schrecklich vorstellen. Ich hätte das Gefühl, ich wäre wahrscheinlich erstmal auf Cold Coffee Turkey gesetzt, auf Entzug. Hatten Sie das auch?
Nee, ehrlich gesagt, ist wirklich eine reine Gewöhnungssache. Ich habe eh schon immer gerne Tee getrunken, aber doch ein bisschen mehr Kaffee und dann war die Umstellung eigentlich ganz leicht. Und das Schöne ist, man kann es einfach den ganzen Tag trinken. Bei Kaffee so nach der dritten, vierten Tasse hat man ja schon manchmal dann so ein Magengrummeln und das ist bei Tee tatsächlich besser.
Jetzt haben Sie mir eben gesagt, während die Nachrichten liefen, Sie sitzen in diesem winzigen Studio, das muss man sich immer so vorstellen, sonntags ist ja nicht der ganze Sender besetzt im WDR, sondern Sie sitzen in einem sogenannten kleinen Autarkstudio, aber Ihre Frau sitzt auf der anderen Seite der Scheibe. Sie dürfen sie schon reinholen, also mich stört es nicht.
Ja, das Problem ist, hier gibt es nur einen Kopfhörer. Ja. Und dann könnte sie es nicht mithören. Aber jetzt sitzt sie draußen und hört das Ganze im Radio.
Ah, okay, wie praktisch, wie modern. Sonst könnte sie ihn nur von den Lippen ablesen oder nur sie hören und mich nicht hören.
Genau, besser. Das wäre ein bisschen seltsam dann.
Genau. Wie ist denn sonst der Sonntagmorgen am Hause Netten-Jakob, wenn wir beide nicht miteinander reden?
Ich bin heute erstmal sehr froh, dass meine Stimme zurückgekommen ist, weil gestern war ich im Stadion, 1. FC Köln gegen Hertha BSC Berlin und dachte, ich darf auf gar keinen Fall brüllen, weil ich habe ja morgen das Interview mit Bärbel Schäfer und dann schießt Köln 4 Tore, was eigentlich nie vorkommt. Und dann platzt es natürlich doch aus mir raus und ich kam aus dem Stadion und verdammt, die Stimme war weg. Aber über Nacht ist sie dann doch zurückgekommen.
Aber es freut einen ja, ne, wenn die Kölner Fans auch mal wieder jubeln können, muss ich ehrlich sagen. Ich als Werder-Fan hatte ja auch gestern einen sehr schönen Tag.
Ah, ja, dann sind wir ja beide sehr glücklich
ja,
heute.
Ja, genau. Beide ein bisschen heiser und beide glücklich. Nun sind Sie im Autor-Hauptberuf, aber haben ein Buch geschrieben über ein Paar, was ein Café eröffnet. Was für Cafés lieben Sie denn?
Ich selber bin in Köln Stammgast im Philos. Das ist so ein griechisches Café-Restaurant. Das Wichtigste halt für uns ist, dass es Tee und Schafskäse gibt. Und zwar Schafskäse in einer sehr, sehr, sehr guten Qualität. Alles andere ist eigentlich weniger wichtig.
Aber Schafskäse morgens gleich zum Frühstück dann auch mit Croissant oder egal
nee,
zu
Brötchen,
welcher Tages-
und
Nachtzeit? Mit Brötchen dann.
Oder gerne auch überbacken als Baguette. Sehr, sehr lecker. Dann ein bisschen Olivenöl draufträufeln und ein bisschen Oregano.
Schön. Das, ich merke schon, Sie sind ein absoluter Schafskäse-Spezialist. Das wird man natürlich im Laufe der Zeit. Schreiben Sie denn gerne in Cafés oder haben Sie eine Schreibstube, unabhängig von anderen Leuten, die dann dort ihren Kaffee oder ihren Schafskäse trinken? Was für eine Atmosphäre brauchen Sie, um schreiben zu können?
Also beides. Ich mag den Wechsel. Ab und zu mal so sich ins Büro konzentriert zurückzuziehen. Aber dann, also gut, die Hälfte meiner Bücher schreibe ich dann schon in Cafés.
Und Milchschaumschläger ist wo entstanden?
Milchschaumschläger ist ja zum größten Teil in meinem Büro, aber wie gesagt, zur anderen Hälfte, größten Teil andere Hälfte ist eigentlich Quatsch. Ne? Also zur einen Hälfte in meinem Büro und zur anderen Hälfte tatsächlich im Philos entstanden.
Okay, also
wo ich mich dann, die haben da einen schönen Tisch, da sitzt man so ein bisschen erhöht, kann quasi das Treiben um einen herum beobachten. Ich werde mit Tee und Schafskäse versorgt und dann geht's eigentlich los.
Und also das haben Sie nicht mehr in Ihrem eigenen Café geschrieben, ne?
Nee, mein zweiten Roman, Der Boss, weil wir so wenig Gäste hatten, hatte ich dann doch sehr viel Zeit.
Noch nicht so früh um 10.14 Uhr in der Wunde rühren, aber...
Ja, ich habe mich ja mental bereits darauf vorbereitet.
Na gut, Sie sind auch ein bisschen im Training. Sie haben es ja jetzt schon ein paar Mal auf der Probotür natürlich auch angesprochen. Moritz Nieten-Jakob, im Klammer, der mit dem Kaffee gescheitert ist. Das löscht jetzt alle anderen Erfolge. Und nee, Erfolg. Mach doch eben auch wieder einen neuen Erfolg.
Ja, eben. Ich habe jetzt gedacht, wenn ich halt ein Buch draus schreibe, dann war es ja gar keine Geschäftspleite mehr, sondern nur noch eine sehr, sehr, sehr teure Recherche. Und insofern ist alles gut.
Ich komme ja gebürtig aus Bremen, da gibt es sehr große Kaffeehaus-Dynastien und in Bremen, die Altstadt im Schnurr, da ist natürlich auch immer noch die ganze Vergangenheit der großen Kaffeehändler dann zu sehen. Also mit der Kaffeehaus-Dynastie Nieten-Jakob wird es dann ja nichts mehr, ne?
Also ich sage mal so, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich nochmal einen Café eröffne, weil ich habe einfach festgestellt, ich funktioniere in der Gastronomie ganz hervorragend als Gast, aber als Gastgeber doch dann eher nicht.
Ist so wie ein bisschen in der Hotellerie, ne? Man ist dann auch immer lieber auf der anderen Seite der Rezeption.
Ja, ist einfach angenehmer.
Das heißt, wenn man sich verliebt und damit scheitert, sagen wir ja eigentlich auch nicht, ich versuche es nicht nochmal. Aber in diesem Fall ist Ihr Nein endgültig.
Ja, doch, ja, das kann ich so sagen.
Jetzt sieht
sich
Sie schon wieder, lieber Moritz. Dabei hatten wir uns doch eigentlich gerade auf Stimmt,
Stimme. Wir wollten uns duzen.
Ja, stimmt. Na gut, also wir haben ja noch ein bisschen Zeit und können uns im Laufe der Zeit dann wieder zurück zum Du. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute mein Gast des Tages
Sehr gerne.
Bist. Wir haben viel zu besprechen und ja, ich würde jetzt sagen, ich spiele jetzt mal eben einen Song hier. The okay. Chainsmokers. Durfte man das eigentlich rauchen bei euch im Café?
Natürlich nicht.
Nee, ist ja sogar verboten.
Ah,
das ist schade eigentlich okay. Für die Gäste.
Gleich mehr. The Chainsmokers. So, ihr lieben Kettenraucher, jetzt mal kurz abhusten. Sie hören den HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast, der da so nett im Hintergrund schmunzelt, sitzt in Köln, heißt Moritz Nieten-Jakob, Bestsellerautor. Ja, Drehbuchautor für, ich glaube, fast alle deutsche Comedians und Ex-Gastronom muss ich jetzt noch ranhängen. Und über seinen gescheiterten Versuch, erfolgreich ein Café zu betreiben, haben Sie gleich ein Buch, ein sehr unterhaltsames Buch geschrieben. Und ich habe momentan eine Freundin auch in der Medienbranche, Regisseurin, die mir seit Monaten in den Ohren liegt. Bärbel, wenn es jetzt noch weniger wird an Aufträgen, werde ich ein Café eröffnen. Lieber Moritz, was sagen wir dieser Freundin?
Bitte nicht. Es ist einfach, man stellt sich das halt immer so als Gast vor, wenn man als Gast ein Café betritt und es ist alles so toll, eine schöne Atmosphäre, es gibt leckeres Essen und man nimmt es halt komplett aus der Perspektive des Gastes wahr und wenn man dann plötzlich die Fronten wechselt, merkt man, dass man plötzlich 1000 kleine Probleme hat, an die man vorher gar nicht gedacht hat.
Nennen Sie 2, 3.
Also, was mich zum Beispiel wahnsinnig gemacht hat, war unsere Fußbodenheizung. Das hat mich den ganzen Winter einige schlaflose Nächte gekostet, weil da gab es nur so einen kleinen Hebel, mit dem konnte man Wärme oder Kälte stellen. Und wenn es so einen Millimeter nach rechts bewegt hat, wurde es brühend heiß. Und einen Millimeter in die andere Richtung war es
Scheiße, das haben wir in der Wohnung auch.
Kalt. Und das dauert, ne, das dauert 3 Stunden, bis man merkt, was man getan hat. Und dann kommt irgendein Gast, mir ist zu warm. Dann geht der Kellner hin, dreht das in die andere Richtung und 3 Stunden später hat man einen leeren Laden.
Weil die Eisblume an der Scheibe kleben.
Und genau so ist es. Und dann über Nacht, das war immer so ein Wabonk-Spiel, was am nächsten Morgen passiert, so wie man am Abend die Einstellung hatte. Es war furchtbar. Und dann lag ich nachts wach und dachte, Gottes Willen, was für eine Temperatur hast du morgen im Laden?
Und das heißt, Sie sind dann schon um 5 Uhr im Laden gewesen, damit Sie 3 Stunden Zeit hatten, bei Eröffnung um 8 das auf die richtige Temperatur zu bringen?
Sagen wir, das hätte ich gemacht, wenn ich ein sehr, sehr guter Gastronom gewesen wäre. Aber mein Schlaf war mir dann am Ende doch wichtiger. Und dann ist es halt doch gelegentlich passiert, dass wir einfach die ersten 3 Stunden keine Kunden hatten, weil es die falsche Temperatur hatte. Wobei wir danach dann auch wieder keine Kunden hatten, weil die wussten ja dann nicht, dass es inzwischen dann die richtige Temperatur ist.
Also wir können der Freundin schon mal sagen, das könnte ein großes Problem dann tatsächlich sein.
Ja,
also
das war wie gesagt nur 1 von 1000. Dann so Sachen wie, du hängst da hängen halt Pinkelbecken und dann denkt man, ist ja auch groß genug, da müsste man ja eigentlich reintreffen können. Was aber doch nicht jedem Mann offenbar gegeben ist, so zielgerichtet den Strahl abzusondern. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Also dann muss man auch dreimal täglich, das sind so Sachen, das sind alles Kleinigkeiten, wo man sagt, das sind jetzt alles keine Riesenprobleme, aber in der Summe hat man ständig so eine Liste mit mindestens 100 Punkten, die man abhaken muss und Einkauf und wie lange sind die Sachen schon im Kühlschrank, wann müssen die Getränke neu bestellt werden, wann muss der Kuchen neu bestellt werden. Also man wird wahnsinnig.
Also wir haben viel, über das wir heute noch dann tatsächlich eben auch reden können. Wenn wir nochmal schauen auf das Buch Milchschaumschläger, wo Sie all das ja verarbeitet haben, also von Schlafstörung, wie ich gerade feststelle, bis hin eben zur Hauptfigur Daniel Hagenberger, der schmeißt ja seinen Job in der Werbeagentur hin und übernimmt eben spontan diesen Pachtvertrag. War das denn bei Ihnen und Ihrer Frau auch eine spontane Entscheidung, so etwas zu tun? Weil man fragt sich ja erfolgreich, Autor, warum macht ihr das? Also du hattest ja einen Job.
Ja, es war so, dass wir eigentlich schon seit Jahren immer gesagt haben, auch wir eröffnen irgendwann mal ein Café, dann machen wir da so ein Künstlercafé draus, veranstalten wir Lesungen und das war immer so, aber nie eigentlich recht ernst gemeint.
Das sagen wir doch alle irgendwann.
Ja, eben, das sagt ja jeder. Und dann hatten wir aber plötzlich die Situation, dass mein Roman Macho Man halt ein Riesenerfolg wurde. Woraufhin ich mich halt zum ersten Mal in meinem Leben mit der Situation konfrontiert war, sah, dass Geld auf meinem Konto war. Und dann habe ich halt gedacht,
wie werde ich da schnell wieder los?
Ja, das ist ja irgendwie so ein unbewusster Reflex von Menschen, dass sie Veränderungen erstmal ablehnen. Also ich erkläre mir das im Nachhinein so, dass mein Unterbewusstsein gesagt hat, du musst das schnell wieder loswerden. Und dann habe ich aber gedacht, okay, entweder öffnen wir jetzt ein Café oder nie im Leben. Und Da half mir natürlich auch so die türkische Einstellung, die immer so sagen, du, auch heute mache ich Handyladen, funktioniert nicht, mache ich morgen Dönerladen, wenn das nicht funktioniert, mache ich Shisha-Laden und so. Die haben einfach so, wir Deutschen gehen ja erstmal ran mit Businessplänen, zigtausend Berechnungen, dann
Marktumfragen. Ach komm, das hatte Daniel ja im Milchschaumschläger eigentlich auch nicht. Der hatte doch überhaupt gar kein Konzept, keinen Businessplan und auch keine Ahnung von Gastronomie. Wir denken ja, wenn wir bestellen können, kann man eben Gastronomie.
Genau, und ich war da so wie
Ausbildung
Daniel.
Zur Hotelkauffrau.
ja, genau so. Nee, ich war da eher so wie Daniel. Ich habe mal in diese Sendung meinen Businessplan mitgebracht, nur um mal zu zeigen, wie bekloppt ich an die Sache rangegangen bin. Da habe ich immer so Produkt, angestrebte Verkaufszahl, Umsatz täglich. Da steht zum Beispiel hier Heißgetränke à 2 bis 3 Euro, Verkaufszahl täglich 30, Umsatz 75 Euro, überbackene Sandwiches à 4,50 Euro, Verkaufszahl 20, Umsatz 90 Euro. Da kam ich dann auf einen täglichen Gesamtumsatz von 511 Euro.
Und aber das hast du dir nur so ausgedacht. Ja, also es gab gar keine Grundlage dafür, ja.
Die Zahlen, jetzt fragst du mich, wie bist du auf die Zahlen gekommen? Ich habe es einfach so lange erhöht, bis ein Gewinn dabei rauskam. Da dachte ich, oh toll, ich muss nur 20 Sandwiches am Tag verkaufen.
Entschuldigung, ich möchte deinen Traum nicht verlachen, aber ich muss natürlich, weil ich dich als selber. Autor so liebe, das ist schön, dass du jetzt auch schon wieder lachen. Ich hoffe nicht, dass deine Frau vor der Scheibe sitzt und Tränen auf ihr Handy tropft.
Nein, auf gar keinen Fall. Ja. Nee, da zitiere ich immer gerne Woody Allen, der zu dem Thema gesagt hat, Humor, das ist Tragödie plus Zeit. Und die Formel stimmt tatsächlich. Ich brauchte ein paar Jahre schon, um das Ganze humoristisch sehen zu können, aber inzwischen kann ich wirklich drüber lachen.
Und wir müssen gleich nochmal über diese super Lieblingsstellen reden, wo ihr alle Ratschläge bekommt von allen Leuten, gefragt und ungefragt. Ja? Haarmilch, keine Haarmilch. Cola, wenn ja, welche? Kickertisch, Filterkaffee, bäh, oder ist das eben super oder soll man das machen? Es quatschen dann ja auch eben alle rein. Es ist so, als wenn man wahrscheinlich Fußballtrainer ist, weil wir alle irgendwie mal Fußball geguckt haben, glauben wir auch, wir wissen, wie es funktioniert beim Fußball und in der Gastronomie. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute unser Gast des Tages bist, lieber Moritz Netten-Jakob. Sie hören den HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast ist der Autor Moritz Netten-Jakob. Und er hat das gemacht, was Autoren gerne machen, nämlich einen neuen Roman geschrieben, in dem Daniel und seine Frau Eileen, die beide kennen wir ja schon ein bisschen aus Macho Man und der Boss, spontan ein Café eröffnen. Moritz, deinen detaillierten Businessplan hast du uns ja hier eben schon eröffnet.
Ja.
Und den Traum vom Café beschreibst du auf Seite 29 so ganz kurz. Klar, wir haben ja oft gesagt, wir machen mal ein Café auf, aber genauso wie man auch sagt, irgendwann ziehen wir mal nach Kanada und züchten Rentiere oder morgen melde ich mich im Fitnessstudio an. Absurde Ideen, die man dann schnell wieder verwirft. Aber bei euch keine absurde Idee im wahren Leben, sondern ihr habt es getan.
Wir haben es getan, jawohl.
Genau, ihr habt es getan. Mehrfach, über mehrere Wochen und Monate habt ihr auch durchgehalten. Das war im Jahr 2010. Der Tag der Eröffnung, ist es ein Tag, den ihr jetzt immer noch feiert? Ein glücklicher Tag?
Im Nachhinein ja. Also an dem Tag selber war es auch gut, weil das war ja einer der wenigen Tage, wo das Café auch echt voll war, weil ja meine ganze Familie da war. Und ja, im Nachhinein sehe ich das Ganze in einem anderen Licht. Ich habe plötzlich meinen normalen Beruf, also dass ich vom Schreiben und vom Auftreten leben kann, weiß ich plötzlich total zu schätzen. Und das war halt vor der Café-Situation nicht so, weil ich dachte immer, ach komm, jetzt fährst du wieder in irgendein Kaff, musst da auftreten oder ah, morgen muss ich wieder was schreiben. Ja. Und dieses Glück, dass ich von meinem Beruf leben kann, dass ich mit Spaß und Freude arbeiten kann und dafür Geld bekomme, das weiß ich jetzt tatsächlich zu schätzen. Insofern würde ich sagen, der Tag der Kaffeeeröffnung ist für mich im Nachhinein ein Glückstag gewesen.
Hast du dein Buch eigentlich mit? Weil ich habe es nämlich vorliegen. Oder wenn du deinen Businessplan dabei hast, oder hast du alles im Kopf, was du auf Seite 152 oder 153 geschrieben hast? Hast du ein Exemplar dabei?
Exemplar? Ich habe meine Lesefassung habe ich hier.
Ja, guck mal rein.
Die ist ja gekürzt, weil ist die Seitenzahl natürlich
genau,
anders.
Du musst ja jetzt nicht kürzen, weil wir müssen ja keine ganze Lesung machen. Aber dieser Moment, wo du diesen Countdown hast im Kopf, bevor du dann tatsächlich dieses Schild umdrehst. Hast du das vielleicht Lust, das vorzulesen? 152, 153. Dann zählst du ja irgendwie noch 40 Sekunden, noch 30.
Ja, warte mal, das habe ich tatsächlich.
Noch 20 hier. Sekunden, da sind wir dabei. das ist prima, viva Colonia. Da bist du so ein bisschen genau, Coach, ne? So im Poldi-Fever. Genau, und dann kommt Seite 153. Ah, genau. Du suchst, lese ich mal weiter.
Doch, ich hab's hier, ja.
Noch 10 Sekunden, also bis sie das Café öffnet. Bertengala,
das muss man erklären. Das ist die türkische Kellnerin Sibel.
Ja.
Die, sagen wir mal, sie spricht Deutsch in einer doch recht freien Interpretation. Und macht dann zum Beispiel auch so Menüvorschläge wie Schafkastenauflepp oder Lammgeröll mit Möse. Und Bertengala ist ein Wort, was sie ständig sagt und niemand weiß, was es eigentlich bedeutet. Ich löse es aber auch erst ganz am Ende des Romans auf.
Genau, das wollen wir jetzt auch nicht verraten. Auf jeden Fall schießt ihr ganz viel so in Sekundentakt durch die Schnelle. Lies doch mal von 17.59 Uhr vielleicht bis links.
So, ich hab's hier ein bisschen. Als um 17.57 Uhr, also 3 Minuten vor der offiziellen Eröffnung, sämtliche Hinweise auf Alkohol kaschiert sind, da muss ich dazu sagen, der recht konservative.
Hast du eine andere Seite als ich? 153?
Ja, ich habe, wie gesagt, meine Lesefassung.
Ach so. Jetzt hast du andere Seitenzahlen als ich.
Pass auf. Ich kann hier nur noch 30 Sekunden bis zur Eröffnung, das war's.
Ne? Ja, warte. Nee, ich lese mal. 17.59 und 55 Sekunden. 56, 57. Blätter so lange, bis du die Szene gefunden
hast. Ich habe die Szene, die ist nur bei mir gekürzt. Deswegen die Stelle, die du gerade gelesen hast, habe ich gekürzt.
Mein Herz
schlägt
schneller.
Weil ich habe jetzt meine Lesefassung da.
Mach mal weiter dabei, mein Herz schlägt schneller. Ich gehe zur Tür. 58, 59, 18 Uhr. Was willst du denn da noch kürzen?
Genau, 18 Uhr. Ich habe das ein bisschen anders formuliert, weil ich habe in der Lesefassung mache ich es immer anders. Ich sage nur, der historische Moment ist gekommen. Ich wende das goldene Schild auf geöffnet und trete ein in die Geschichte der Gastronomie. Diese ruhmreiche Historie, die das Ritz in London umfasst, das Münchner Hofbräuhaus oder Harrys New York Bar. In diesem Augenblick bin ich ein Teil davon. Und da, der erste Kunde naht, ein junger Mann, vom Aussehen her könnte Student sein, mit Gänsehaut im ganzen Körper schüttle ich seine Hand. Herzlich willkommen. Sie mögen sich des historischen Augenblicks nicht bewusst sein, aber Sie sind unser allererster Kunde. Also eigentlich wollte ich nur mal fragen, ob ich mal Ihre Toilette benutzen darf. Ja, die harte Arbeit hat sich gelohnt. Wir haben einen Ort zum Pinkeln erschaffen.
Ach so, hinten links. Sehr schön. Super. Also es ist wirklich so, wie man sich das tatsächlich vorstellt.
Das war tatsächlich, also sagen wir mal, gut 40% der Gäste, sage ich jetzt mal, und das ist nur leicht übertrieben, haben eigentlich nur unseren Laden als Toilette benutzt. Und eine Frau sagte mir übrigens mal, Herr Nieten-Jakob, ich liebe Ihr Café, da ist man so für sich. Ich erzähle es auch niemandem weiter.
Wie lange hatte denn das echte, 3000 Kilometer heißt es ja im Buch und in echt hieß es ja?
In echt hieß es Macho-Café, weil ich habe quasi das Café zum Buch, Macho-Man hieß der Roman, Macho-Café. Und das war natürlich auch ein Fehler, weil die Ironie hat halt niemand verstanden. Das hat sich irgendwie im Viertel dann rumgesprochen. Wir seien ein Geldwäscheladen der türkischen Mafia. Und jeden dritten Tag kam irgendeine Emanze vorbei und sagte, das finde ich aber ganz scheiße, wie sie ihr Lokal genannt haben. Sag, ja, haben Sie die Ironie bemerkt? Sie sehen doch das hagere Männchen da daneben. Ja, es war nicht ganz einfach.
Gut, man muss also, das weiß man im Nachhinein, einfach tatsächlich viele, viele Sachen durchdenken, über die man sich im Vorhinein gar nicht so klar ist. Und wir haben es ja vorhin schon angesprochen, man bekommt ja ungefragt von allen Tipps. Erzähl noch mal ein paar, welche du überhaupt nicht auch gebrauchen konntest. Also es wird ja alles auch diskutiert, weil jeder ja mitreden kann und jeder von uns schon mal Zeit in einem Café verbracht hat.
Ja, jeder hat halt eine sehr genaue Vorstellung, wie ein Café eigentlich zu sein hat. Und eine Bekannte zum Beispiel sagt mir, du musst unbedingt diesen speziellen grünen Tee nehmen. Irgendwie Gung da, Fung da, war auf jeden Fall. Ich bin einen Tag durch Köln gelatscht, um einen Laden zu finden, der diesen grünen Tee hat. Dann habe ich den endlich gekauft. Und in den 10 Monaten, die wir geöffnet hatten, hat kein einziger Kunde jemals diesen grünen Tee bestellt. Und das Schlimmste, als diese Frau kam, dann dachte ich, jetzt können wir zum ersten Mal den Bio-Gung da sonst was Tee verkaufen und dann hat die eine Latte Macchiato bestellt.
Die Welt ist doch einfach tatsächlich ungerecht. Nun ist es ja so, dass die meisten Ehepaare noch nicht mal eine Wohnung gemeinsam renovieren können oder ein Tennismatch gemeinsam überstehen oder den Kindergeburtstag ihrer Kleinen gemeinsam organisieren können. Wenn man als Paar zusammen ein Café öffnet, ist das eine Belastung für eine Beziehung?
Ich würde sagen, wenn man testen möchte, ob die Ehe wirklich im allertiefsten Kern funktioniert, dann sollte man gemeinsam einen Café eröffnen.
Was hast du denn an deiner Frau nochmal neu kennengelernt? Also ihr arbeitet ja eng zusammen und seid eng miteinander verbunden, aber in so einer Ausnahmesituation sind ja beide neu, beide betreten Neuland. Wo hast du denn nochmal was Neues über sie und auch über dich gelernt?
Also das Interessante für mich war, dass wir uns auch dann noch verstehen können, wenn wir uns beide in einem Zustand der Panik befinden. Und das war natürlich eine Erfahrung, die muss man erstmal machen, weil das passiert ja jetzt auch nicht täglich. Und so eine Panik, die dann auch über Monate anhält. Also die Julia hat irgendwann zu mir gesagt, ich möchte mein Leben zurück. Weil einfach der gesamte Gedankenkosmos nur noch um dieses Café gekreist ist. Und wir ständig nur noch irgendwie das Gefühl hatten, wir müssen jeden Tag diese Liste mit 1000 Punkten abarbeiten und wir kommen immer nur bis zum Punkt 637 und dann gehst du ins Bett und hast noch 324 Punkte, die nicht erledigt sind. Und das war wirklich eine sehr, sehr harte Belastungsprobe und da muss ich sagen, habe ich das Gefühl, dass unsere Ehe danach auch noch eine Tiefe gewonnen hat, muss ich sagen.
Ja, das ist doch irgendwie schon mal ganz schön, was jetzt nicht heißt, dass jeder so ein Café eröffnen soll, wenn es bei denen gerade kriselt. Ja, das müssen wir den HR3-Hörern.
Nee, es hat ja vorher nicht gekriselt.
Es hat vorher nicht gekriselt. Nur wenn man jetzt sagt, oh ja, es könnte uns vielleicht wieder zusammenschweißen. Aber
nein,
oh Gott, über Monate eben auch Panik haben. Wir lachen hier heute viel, aber es hat ja auch etwas mit Existenz zu tun. Es hängen ja auch Existenzen dran, der Leute, die sich auch einbringen. Also Personal draußen am Kunden, wenn da mal einer da ist oder hinten in der Küche. Und welche Unterstützung ihr da genossen habt, das klären wir gleich beim HR3 Sonntagstalk mit Moritz Nethen-Jakob. Und jetzt spielen wir Max Giesinger, wenn sie tanzt. Bis gleich. Maroon 5, Moves Like Jagger. Und unser Gast des Tages, Moritz Nethen-Jakob, heute beim HR3 Sonntagstalk, ist Autor, Grimme-Preisträger und war Kaffeehausbesitzer. Eigentlich, lieber Moritz, muss man auch noch mal sagen, ihr wart euch ja erst gar nicht so klar. Was wird das eigentlich, ne? Ein Kaffee, eine Kneipe, ein Restaurant, muss man sich ja vorher eigentlich auch noch mal ganz klar sagen. Du hast auf jeden Fall über diese Zeit ein Buch geschrieben, es heißt Milchschaumschläger und gibst in dem Buch noch mal einen wertvollen Tipp fürs Leben. Du sagst nämlich, wenn Sie jemals auf die Idee kommen sollten, ein Café zu eröffnen, erzählen Sie das bis zum Tag der Eröffnung niemandem. Und ich betone, niemandem. Warum nicht?
Ja, weil einfach alle einen ständig mit Ratschlägen behelligen und die gehen halt immer in ganz unterschiedliche Richtungen, weil halt jeder doch eine sehr verschiedene Vorstellung davon hat, wie ein Café aussehen sollte. Die einen finden die richtige Kaffeesorte wichtig, die anderen muss unbedingt Schafskäse geben, die nächsten die Grünteesorte, dann die Cola-Marke ist für manche Leute sehr wichtig. Da wirst du einfach wahnsinnig.
Du bist umgeben von einer großen Familie, die du und deine Frau ja im Schlepptau haben. Hat die Familie auch noch sich auf eine andere Art und Weise, außer mit Ratschlägen, denn tatsächlich eingebracht in dieses reale Café?
Ja, es haben noch sehr viele Familienmitglieder gekellnert.
Spart ja auch erstmal Kosten am Anfang.
Das, Ja, das ist so eine Frage, je nachdem, wie viel die Familienmitglieder verlangen. Aber das war natürlich so, dass wir, da kommen halt so private Konflikte dann plötzlich in die Arbeit mit rein. Und das ist schwierig. Also mit der Familie zusammenarbeiten, das funktioniert, glaube ich, nur dann, wenn es eine sehr klare Hierarchie in der Familie gibt.
Seid ihr auf Familienfesten jetzt eher allein?
Nee, wir haben uns mit allen wieder vertragen. Das ist die positive Nachricht. Aber es war tatsächlich schwierig und es sind einige Konflikte auch echt noch eskaliert, was dann noch zu dem Problem, dass man wenig Kunden hat, dann auch noch dazu kam.
Also aber, sagen an wir mal, vielen Stellen lagen die Nerven blank, weil du hast ja eben erzählt, mit deiner Frau zusammen dieses Café zu eröffnen, hat für euch als Paar ja tatsächlich gezeigt, auch wenn der Panikzustand hoch ist, ja, wir haben viel zu tun in einem Umfeld, wo wir uns eigentlich nicht auskennen, wir wollen unser Leben tatsächlich zurückhaben und wenn man dann noch Familienmitglieder mit hineinbringt, ist das für diese ganze Struktur nochmal anstrengender. Warum habt ihr das denn überhaupt gemacht?
Ja, aus einer totalen Naivität heraus, ne? Dass man sagt, ach, in Köln sagt man immer, ach, da druckelt sich schon zurecht. Ne? Das ist so unser Lebensmotto hier in Köln. Und so habe ich tatsächlich gedacht. Ne? Ach komm, wir haben ja gute Sachen, weil ich habe immer gesagt, wir haben die beste Schafskäsesorte, die beste Knoblauchwurst. Ne? Wir haben so Spezialitäten aus der türkischen Ägäis angeboten unter dem Titel Schweinereien ohne Schwein, was ich eigentlich...
Super Formulierung.
War ein bisschen stolz auf die Formulierung und das... haben aber natürlich sehr wenige Leute erfahren, weil dazu musste man ja die Speisekarte öffnen und das haben halt dann wenige Leute getan. Dann sind auch so, weißt du, erzählst den Leuten, ah, wir haben dies und das, da hast du 1000 Spezialitäten, zählst du auf, es gab so tolle eingerollte Schafskäse, Knoblauch, dann gibt es diese türkischen Pastrami-Schenken, ja, dann wirklich sehr edle Sachen da. Und dann fragst du, und was wollen sie bestellen? Ich hätte gern Croissant. Und ja, das sind so Momente, wo man tatsächlich sich fragt, warum habe ich das getan?
Ich verlache natürlich nicht deine Niederlage, lieber
nein,
Marco.
Nein, Gottes Willen, das ist ja mein Zweck, dass meine Niederlage von möglichst vielen Menschen verlacht
aber
wird.
Aber es gibt eben auch diese Demütigung als der Typ von gegenüber im Milchschaumschläger. Du hast ja eben aus dieser Erfahrung ein wunderbares Buch gemacht. Dessen Laden, dieser Burgerladen, ist ja immer pickepacke voll. Und dann kommt er rüber und demütigt dich im Roman noch und sagt, die kriegen so einen Bieper. Und weil bei ihm die Bude aus allen Nähten kracht, können die bei dir warten, weil bei dir ist ja nichts los.
Das ist das Café als Wartehalle für einen Burgerladen.
Ja, wohl, er rechnet das eigentlich irgendwie, fand ich das ganz logisch, rechnet das ja ganz gut auf und sagt, am Ende der Woche ist dann für jeden Gast 2 Euro, der dann bei dir einen Tee oder einen Kaffee trinkt, während er wartet, bis er da einen Burgerplatz kriegt. Hätte das ja Einnahmen bedeutet, aber der Stolz stand dem natürlich nochmal im Wege.
Ja, das ist in der Wirklichkeit nicht so gewesen. Aber es gab einen Laden in meiner Kindheit. Ne? Da gab es eine Kneipe, die wirklich immer brechend voll war, weil der Italiener gegenüber total beliebt war. Und da war immer eine Warteschlange. Und die Gäste wurden dann gegenüber ins Café, in die Kneipe gesetzt, haben da dann ein Freigetränk bekommen, während sie auf ihre Pizza gewartet haben.
Wo waren eigentlich alle deine Freunde, die du kennst, aus dieser ganzen Kölner Szene? Anke Engelke, Bastian Pastewka. Ich meine, du hast für so viele geschrieben, ja. Du hast die Grimme-Preise abgeräumt. Die hättest du doch mal anrufen können. Dann hättet ihr doch ein bisschen Promo gehabt.
Die waren da. Und an dem Abend hätte ich auch 1000 Leute ins Café holen können. Es passten leider nur 50 rein. Und wir haben eine Lesung gemacht, ne? Da war Anke Engelke da, dann habe ich nochmal eine mit Bastian Pastewka auch gemacht. Und da war natürlich immer ein Riesenandrang. Problem war einfach, am nächsten Morgen war es einfach wieder leer.
Und die sind dann keine Wiederholungstäter, die kamen nur einmal. Haben die dir eigentlich gesagt, warum sie nicht willkommen? Was sind das für Freunde, Moritz?
Na, ich sag mal so, also wenn Pastewka jetzt jeden Tag im Café gesessen hätte, wäre es wahrscheinlich immer voll gewesen, aber hat er halt nicht. Ja, sind eigentlich sehr gute Freunde, dass sie überhaupt gekommen sind und da für lau gelesen haben, ist ja auch nicht selbstverständlich. Und ja, die Promotion war, aber das war, ich muss ganz ehrlich sagen, gerade wenn es voll war, hat sich unser Dilettantismus eigentlich besonders deutlich gezeigt, weil dann brauchst du eigentlich so ein, also ich kenne das, unser Stammlokal, wenn es voll ist, dann rufen die einfach 5 Kellner an und dann läuft der Laden und ich kannte einfach keine 5 Kellner. Ich hatte mir das auch total einfach vorgestellt, weil ich dachte, wir waren um die Ecke von der Uni, ich dachte, wir hängen da einen Zettel hin, Kellner gesucht und dann haben wir am nächsten Tag 20 Bewerbungen und das war einfach nicht mehr, bis zum Schluss keine Kellner gefunden. Also,
das gibt's doch gar nicht.
Das waren dann zwei, das war
unser Stammlokal. Habt ihr zu schlecht gezahlt oder was?
Ja, das Problem ist, Kellner kriegst du leicht, wenn du ein Lokal hast, das funktioniert, weil dann wissen die, ah, ich krieg Trinkgeld und so und das...
Ja, stimmt. Aber kein Gas, kein Trinkgeld, genau. Ja,
die kommen bei uns vorbei, mehr ohne kein Kunde, dann sind die sofort wieder weg.
Genau, wir müssen darüber gleich reden. Moritz Nieten-Jakob, heute unser Gast des Tages. Freue mich. Gleich mehr mit dir, ja? Nach ja, den Nachrichten. Ray Garvey, Wild Love. Und Sie hören den HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und unser Gast heute sitzt in Köln, Moritz Nieten-Jakob. Und lieber Moritz, du hast ja als Comedy-Autor immer so ein Wortgewitter im Hirn und kannst den Alltag, den du beobachtest, für uns ja immer sehr, sehr unterhaltsam in Fiktion übertragen. Also entweder fürs Fernsehen, hast du ja auch schon gemacht, für Bastian Pastewka, für Stromberg. Den nenne ich immer Stromberg, aber der heißt natürlich Christoph Maria Herbst für Anke Engelke. Aber eben auch in Romanen. Was guckst du denn zurzeit im Fernsehen? Guckst du überhaupt noch so klassisches Fernsehen oder alle Serien schon im Netz?
Ja, ich bin in der Zwischengeneration. Ich gucke alles auf DVD. Also wir haben jetzt gerade meine absolute Lieblingsserie aller Zeiten, nämlich Frasier, von Staffel 1 bis Staffel 11 komplett von vorne nach hinten geguckt. Das ist einfach ein super Tipp, auch wenn man so gut gelaunt ins Bett gehen möchte, so vor dem Schlafen gehen, zwei Folgen Frasier gucken.
Ich höre Glück in der Stimme, dass es nicht mehr die 300-Punkte-To-Do-Liste aus deinem Café ist.
Nee, die habe ich ja Gott sei Dank abgehakt. Nee, und insofern, als Autor hat man ja eigentlich immer nur einen Punkt auf der To-Do-Liste, nämlich Schreiben.
Nach dem Buch ist vor dem Buch, bist du schon an einem neuen dran?
Nee, jetzt bin ich doch erstmal damit beschäftigt, auf Tour zu gehen, ein bisschen aus dem neuen Buch vorzulesen. Dann habe ich ja noch meine Bühnenprogramme. Mein aktuelles ist mit Kant-Zitaten zum Orgasmus. Und ja, aber das habe ich ja auch drauf, muss ich nichts mehr lernen.
Was ist
lernen.
Das? Multiple Sarkasmen heißt das oder welches ist es?
Multiple Sarkasmen war das mein erstes das Programm erste, und genau. Das aktuelle ist dann mit Kant-Zitaten zum Orgasmus.
Okay, mach mal einen, ob es funktioniert.
Ein Kant-Zitat.
Ja, zum Hörer Orgasmus das ja ist ja das mal. Wichtige.
Ja, also ich kann...
Müssen wir uns, Position ist egal, ja, während du das liest, wenn es uns jetzt...
Ja, also man muss es einfach mal selber testen. Ich kann, weil ich will, was ich muss. Ja, ich weiß nicht, das sollte jetzt jeder mal... Im Programm checke ich es dann gegen, indem ich mal ein Fips Asmussen-Zitat dagegen halte. Herr Doktor, ich kriege meine Vorhaut nicht zurück. Ja, sowas verleiht man ja auch nicht. Und da stelle ich dann fest, dass doch Asmussen beim Publikum besser funktioniert
besser
als Kant.
Genau.
Und ich, mein Programm bewegt sich dann irgendwo in der Mitte.
Gut, und wer ist dein Publikum? Wer kommt zu seinem Kant-Abend?
Tja,
Erinnert mich immer an so einen Spruch, der bei uns im Treppenhaus hängt. Ich kann, weil ich will. Ich schlief und träumte, das Leben wäre Freude. Ich erwachte und sah und handelte, die Pflichten waren Freude. Auch schlimm, ist aber irgendein chinesisches Sprichwort, nichts von Kant.
Ja, aber auch es so, ist halt philosophisch.
Und, Disziplin.
Ja, es klingt ein bisschen negativ, aber eigentlich, es ist ja ein extrem philosophisches Zitat. Wenn man lange genug drüber nachdenkt, stellt sich auch irgendwann Freude ein. Aber ich glaube, da braucht man so tiefere Meditationstechniken.
Vielleicht habt ihr beim Café einfach nicht lange genug durchgehalten, weil wir reden ja heute darüber, dass du als erfolgreicher Autor ein Café eröffnet hast. Mit etwas mehr Kant hätte das vielleicht noch was gebracht.
Ja, ich hätte vorher mehr philosophieren müssen vielleicht. Wobei, der Fehler war ja immer die Praxis. Ne? Also ich habe zum Beispiel viel länger an der Speisekarte gearbeitet, um da mir lustige Formulierungen zu überlegen, als am Businessplan. Und das ist, glaube ich, schon...
Na gut, du kannst halt nicht anders. Du bist ein Autor. Du liebst die Worte.
Das ist einfach so. Ne? Dann Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ich habe mich die ganze Zeit mit diesen Texten für die Speisekarte. Dann habe ich irgendwie eine Seite stand dann für Gäste mit europäischer Mentalität und dann auf der anderen Seite für Gäste mit orientalischer Mentalität. Und dann
war das du hattest so einfach auch viel Zeit. In meinem Stammcafé hat er, glaube ich, diese Karte seit 100 Jahren nicht geändert. Das ist einfach, man kommt rein und weiß, was man bestellt, weil kein Mensch guckt da mehr auf die Karte.
Nee, und ich hatte dann so Gags, wie weißt du, so europäische Mentalität, Preis 7,90 € und orientalische Mentalität, nicht mal 8 €, dabei braucht unsere Mutter dringend Geld für lebenswichtige Operationen.
Oh, herrlich. Also es macht wirklich Spaß, Milchschaumschläger zu lesen. Hast du denn jetzt Mitleid, wenn du irgendwo ein ganz leeres Café siehst und setzt dich genau da dann rein? Weil du hast uns ja vorhin erzählt, du hast deinen Stammladen, aber ist dein Blick auf Cafés jetzt ein anderer?
Ja, ich bin viel gnädiger geworden mit Gastronomen. Früher, wenn da irgendwas nicht klappte oder die Bestellung nicht richtig kam, dann war ich doch dann genervt und inzwischen habe ich dann immer Mitleid und denke, ach, die Armen, ne, die haben es nicht im Griff, wahrscheinlich falsches Personal oder auf jeden Fall, ich werde nicht mehr sauer, ich gebe auch großzügiger Trinkgeld als früher. Und ja, ich habe das Buch deswegen neben meiner Frau Hülya natürlich auch allen tapferen Gastronomen gewidmet, die sich jeden Tag abrackern, damit wir undankbaren Schnösel nicht rummäkeln.
Genau, das sagst du ja auch immer. Du machst so schöne Speisekarten und dann kommt der rein und bestellt irgendwas anderes, so ganz lieblos. Oder hat das Gefühl, das ist nur eine Vorlage und dann bestellen die Gäste auf dieser Grundlage deiner Speisekarte irgend so Harry Sally-mäßig irgendetwas, was du dann eigentlich gar nicht in der Küche leisten kannst. Aber in der Küche hast du ja nicht gestanden, ne? Oder auch?
Nee, eigentlich nur,
da hattest du ja Familie.
Nur mal, um mit dem Koch zu plaudern. Aber ich habe mir das mal angesehen und geguckt, ob noch alles im Kühlschrank. Das sind ja auch so Sachen, die Sachen müssen ja dann alle beschriftet werden und dann rutschen irgendwann die älteren Sachen nach hinten in die Tiefkühltruhe und dann hat man plötzlich Sachen, die eigentlich schon fünf Wochen drüber sind.
Also das musst du machen wie im Supermarkt, das Alte nach vorne holen. Also das ist ja echt der billigste Trick, Moritz.
Ja, aber wir waren echt so dilettantisch, dass ich beim Schreiben des Romans, da meinte mein Lektor im Verlag manchmal, Moritz, du hast jetzt ein bisschen zu sehr an der Comedy-Schraube gedreht. Ich glaube, das kauft dir kein Leser mehr ab. Und das waren exakt die Stellen, wo ich die Wahrheit aufgeschrieben habe.
Komm, lies noch eine, die mit dem Eichhörnchen und der Schwiegermutter. Ja, bitte, bitte, bitte.
Ja, das ist auch eine meiner Lieblingsszenen, weil es war so, dass ich schildere die Eröffnungsszene und dann kommt die türkische Schwiegermutter und hat ein verpacktes Geschenk dabei und ich setze da ein. Oh nein, jetzt hat sie türkischen Kitsch mitgebracht. Ich hatte es befürchtet. Während Aylin das Papier entfernt, graut mir davor, welche schrille Glitzer-Tüll-Pailletten-Strass-Kombination uns erwartet und bin erstaunt. Es ist ein ausgestopftes Eichhörnchen. Ein ausgestopftes Eichhörnchen? Ja, ein ausgestopftes Eichhörnchen. Frau Delisolo strahlt, als hätte sie uns gerade einen echten Diamanten überreicht. Haha, guck mal, ist unheimlich niedlich. Unheimlich ja, niedlich nein. Das Gesicht ist zu einer furchterregenden Fratze verzerrt und geht eher in Richtung Stephen King als Walt Disney. Der Schweif sieht aus, als hätte er Untermiete aus dem Reich der Insekten und dann hat das Tier eine Körperhaltung, gegen die der Glöckner von Notre Dame wie ein Balletttänzer anmutet. Aylin hat gesagt, ihr wollt keine türkische Dekoration. Deshalb habe ich gedacht, ich bringe deutsche Dekoration. Habe ich auf Flohmarkt gekauft. Ja, das Wort Flohmarkt war wohl selten so wörtlich zu nehmen.
Moritz Neten-Jakob, heute unser Gast beim hr3 Sonntagstalk. Gleich mehr mit dir, lieber Moritz, okay?
Ja.
Danke. Ich liebe diese Szene. Unser Gast heute an diesem Sonntag ist Moritz Neten-Jakob im hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Und ja, lieber Moritz, du hattest in deinem Café in Köln, über das wir ja heute reden, vieles, aber eben leider keine Gäste. Wir rühren heute den ganzen Vormittag richtig schön in der Runde.
Dankeschön,
aber
ja.
Einer, der das Café tatsächlich kannte und der drin gesessen hat, ist jetzt mit in der Sendung. Guten Morgen, lieber Bastian Pastewka.
Ah. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ja, hallo Bastian.
Hallo Moritz.
Das ist ja eine Überraschung.
Lieber Bastian, als Moritz gesagt hat, er eröffnet ein Café, was haben Sie da gedacht?
Ich habe jetzt die letzte halbe Stunde euch sehr gut zugehört und war entsetzt, weil ich wusste gar nicht, dass dieses Café, in dem ich ja nun dann zwei oder dreimal, glaube ich, eine Lesung mit Moritz und anderen Kolleginnen und Kollegen gemacht habe, so bescheiden läuft. Also, dass Moritz noch nicht mal...
Lief. Wir müssen hier die Vergangenheitsform dann doch tatsächlich anwenden.
Ja, es war mir überhaupt nicht klar, dass es so schlimm war, weil ich sage mal, ne, aus der Innensicht, immer als ich da war, lief der Bums wie Bolle, es war gute Laune da, ich fühlte mich bestens aufgehoben, ich habe auch ein Wasser bekommen, also es war alles herrlich. Also
eine Frage noch zum Personal und zur Inneneinrichtung.
Ich erinnere mich, dass die Inneneinrichtung kaum zu sehen war, weil es tatsächlich bumsvoll war, aber das Personal war wirklich sehr, sehr freundlich. Also ich bin ja wirklich komplett schockiert. Vielleicht liegt es an mir, dass das danach nicht mehr gelaufen ist.
Moritz.
Auf gar keinen Fall. Wie gesagt, wenn du jetzt jeden Tag bei uns was vorgelesen hättest, wären wir, glaube ich, in die Geschichte der Gastronomie als erfolgreichstes Café aller Zeiten eingegangen. Weil die Abende waren tatsächlich toll, muss ich sagen.
Aber trotzdem, lieber Bastian Pastewka, muss man sich doch mal fragen, ein so erfolgreicher Autor, der wirklich für alle großen Stars der Comedian-Szene in unserem deutschsprachigen Sektor dann tatsächlich geschrieben hat, überrascht dir das nicht ein bisschen, dass der dann sagt, okay, ich mache jetzt mal ein Café auf? Ich meine, man kennt das ja von Fußballern früher aus den 70er und 80er, die haben dann vielleicht eine Trinkhalle oder ein Bütchen bekommen. Aber warum macht ein erfolgreicher Autor so ein Café auf? Hat sie das gewundert?
Ja, bei Moritz ist alles möglich. Das ist ja das Tolle. Also ich habe Moritz ja immer, also ich kenne ihn ja schon etwas länger und immer so als Wanderer zwischen den Welten empfunden. Und fand das immer toll, dass er sozusagen nicht immer nur wartet, bis irgendeine Kölner Fernsehproduktion anruft und sagt, schreib mir mal wieder was. Wir sind ja auch, haben ja eine lange Freundschaft. Er hat ja freundlicherweise auch mir mal kurzzeitig bei einem Bühnenprogramm geholfen. Das haben wir aber auch nur gemacht, weil wir in erster Linie sehr oft in Freizeitparks fahren wollen. Also wir, Moritz und ich sind sehr oft in nordrhein-westfälischen und belgischen Freizeitparks unterwegs gewesen, um uns dazu amüsieren und speziell die Fotos einzukaufen, die bei der Achterbahn gemacht werden, wo wir immer so schön schreien, wenn es die Kurve runtergeht.
Wenn die Wangen so komisch flattern.
Da haben wir einige geniale Fotos tatsächlich.
Ich habe, glaube ich, 10 oder 11 Fotos bei mir zu Hause, wo Moritz und ich wie Hanni und Nanni auf einer Achterbahn sitzen und schreien, weil es jetzt runtergeht. Deshalb wundert es mich auch nicht, um die Frage zu beantworten, dass er ein Café aufmacht oder sich wahrscheinlich für die nächste Bundespräsidentenwahl oder so etwas.
Woher kennt ihr beide euch denn? Vielleicht kann man das dem Hörer noch ganz kurz sagen, Bastian. Über die Wochenshow?
Über die Frage müssen wir eigentlich immer sagen, wir kannten uns schon. Denn wir hatten Kontakt. Er hat vor 15 Jahren mal ein paar Texte für ein Bühnenprogramm für mich geschrieben, freundlicherweise. Ich dachte damals, ich wäre ein guter Stand-Upper. Da brauche ich ja nur noch einen guten Autor. Und während der Arbeit mit Moritz habe ich gemerkt, ich bin weder ein Stand-Upper noch ein guter Autor. Moritz dagegen ist ein Granatenautor und ein Granaten-Stand-Upper. Und daher ist es gut, dass er regelmäßig auf der Bühne steht und nicht ich. Also das war so vor, ich glaube 2003 haben wir uns kennengelernt und haben uns sofort schockverliebt ineinander. Wir haben auch festgestellt, dass wir beide sehr gerne Prominente nachmachen. Moritz Netten-Jakob ist ein meisterlicher Udo Lindenberg-Nachmacher. Keine Ahnung, ob es in der Sendung noch dazu kommt.
Jetzt übertreibst du Panik mit
Ich muss aber die Geschichte erzählen, dass wir fast tödlich verunglückt werden, wenn einen Radfahrer überfahren hätten, weil wir Dieter Hallervorden imitiert haben. Bastian saß am Steuer und
mit Honig im Kopf und ihr seid Geisterfahrer gewesen oder was?
Nee, es war tatsächlich. Und wir waren beide schon seit 10 Minuten dabei. So, nee, Quatsch, wir waren ja als Hallervorden. Und man gerät einfach automatisch in Hallervordeneske Situationen, wenn man so. Und Bastian hatte dann irgendeine Abzweigung und war plötzlich auf dem Radweg und dann kam irgendwie von rechts ein Radfahrer, den wir fast mitgenommen hätten. Und dann wir beide dann.
Palim. Bastian, was macht die Qualität von Moritz Netten-Jakob als Autor aus für Comedy-Szene?
Also im konkreten Fall hat Moritz freundlicherweise ja einige Folgen meiner Serie Pasteska geschrieben und es ist immer zu sehen, dass der Moritz seine Texte nicht schreibt, weil er uns gefallen will, sondern weil er etwas kann und weil er immer einen spannenden Vorschlag mit in die Runde wirft. Er ist unbestechlich und noch besser ist aber, wenn wir dann sagen, das ist ja totaler Quatsch und das kommt auch vor, ist er auch sofort in der Lage, das umzusetzen und zu sagen, okay, ich nehme die Kritik an, ich baue das mal so ein bisschen um und dann ist es einfach auch sofort sehr, sehr gut. Er kennt glücklicherweise meinen Schnack sehr gut, hat Spaß an verrückten Geschichten und bringt wirklich sehr, sehr richtige und gute Einfälle. Und deshalb ist der Erfolg von Pasteska zu einem großen Teil auch seiner.
Nicht eine schöne, das muss doch runtergehen hier wie schön geschmolzener Schafskäse, oder?
Natürlich, ich habe es ja geschrieben. Nee, Quatsch.
Genau. Ich lese hier gerade nur ab, was Moritz.
Nee, aber ich muss Bastian dich eben noch korrigieren. Du bist natürlich fantastisch auf der Bühne. Es gibt eigentlich niemanden, der so fantastisch auf der Bühne ist wie Bastian Pastewka. Das ist nur, man muss ihm halt nichts schreiben, weil man muss ihm einfach sagen, erzähl doch nochmal die Geschichte von damals als bla 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 und dann haut er einfach die fantastischen Dinge raus. Und was halt nicht funktioniert hat, ist, dass ich mir Gags überlege und Bastian dann das dann 1:1 erzählt. Er ist einfach viel, viel lustiger, wenn er einfach das erzählt, was ihm passiert ist.
Wenn man ihn beiden jetzt zuhört.
Ja, aber schau, eben weil ich kein Stand-Upper bin, ich will das noch ein letztes Mal korrigieren. Natürlich sind viele Leute fantastisch auf der Bühne. Übrigens Helene Fischer und David Garrett auch. Aber pass auf, der Punkt ist, dass ich gerne Gast bin, aber wirklich die Kunst des Stand-Ups, also wirklich mit eigenem, und das ist eben das Wichtige, eigenem Material auf die Bühne zu gehen, die eigenen Geschichten so über 90 Minuten zu strecken, dass das ein richtig toller Abend war, das habe ich mich am Ende des Tages nie getraut, weil ich weiß, das können andere sehr viel besser, darunter Moritz Netten-Jakob.
Also wenn man ihm beiden jetzt zuhört, fragt man sich überhaupt, wie Moritz auf diese Idee kommt, wann ihr heiratet und wie Moritz auf die Idee kommen konnte, dieses Café zu eröffnen. Okay, Trauzeugen, meldet euch, ja, ihr beiden. Dankeschön, Bastian Pastewka.
Danke.
Schön. Sonntag
ich wünsche
noch.
Einen schönen Sonntag.
Ciao. Danke. Tschüss. Tschüss, danke. Ciao. Schön, oder?
Ja, fantastisch.
Okay, gleich mehr mit dir, lieber Moritz Netten-Jakob. Freunde muss man haben, die einen so loben.
Uiuiui.
So, wir gehen in die letzte halbe Stunde mit Moritz Netenjakob. Ein Gruß nach Köln. Ist alles okay?
Alles wunderbar. Das war ja gerade wirklich eine fantastische Überraschung. Das hatte mir wirklich das...
Ach komm, ihr habt doch bestimmt... Ich habe ja immer Angst, ihr telefoniert vorher.
Nein, es war wirklich... es war erstens nicht abgesprochen und zweitens hat Bastian auch dicht gehalten. Also,
und Hülya auch.
Und Hülya hat auch dicht gehalten. Also die hat mir gerade gesagt, sie weiß es wusste es selber nicht.
Ah, sehr gut, sehr gut. Das ist ja immer meine Panik, dass ihr euch dann vorher absprecht. Und weil ihr natürlich solche Profis seid, spielt ihr Überraschung. Aber es hat wirklich geklappt, toll.
Nee, war, ich bin noch ganz platt und auch doch gerührt, was er für nette Sachen gesagt hat.
Ja, einfach so, ne?
Einfach so.
Scheint ja vielleicht doch ein Freund zu sein, also nicht nur ein Achterbahngefährte, wie wir ja festgestellt haben, aber der war wirklich erstaunt, dass es das Café, glaube ich, nicht mehr gibt und er hat es ja auch nur voll erlebt.
Ja, das dann kriegt man vielleicht den falschen Eindruck, weil an den Abenden, das war geradezu euphorisch, ne? Wir saßen da, das war so eine lustige Veranstaltung, ich hatte für WDR 5 da eine Radiosendung aufgezeichnet, dann saß Bastian da, Bernhard Hoeker war auch da und mein Autorenkollege Thomas Lienbücken.
Lieblingsstücke heißt sie, glaube ich, ne?
Die Lieblingsstücke, ja. Genau. Und der Thomas hatte sein E-Piano mitgebracht und wir saßen da so eng gequetscht nebeneinander, dass er wirklich auf dem Schoß von Pastewka und Hoeker Klavier gespielt hat und das Publikum saß direkt uns gegenüber am Tisch, also da war das Mikro und direkt dahinter standen die Kölschgläser des Publikums. Das
ja, man hätte gleich so Marketing-Experten da einladen sollen, so, wer heute Abend da ist, muss noch mindestens 5-mal wiederkommen mit irgendwelchen Freigetränkgutschein oder so, weil wir reden ja heute über Milchschaumschläger. Sie haben, du hast ein Café eröffnet in Köln, ja, weil ihr davon immer geträumt habt, deine Frau Hülya und du und dann läuft es eben an solchen Abenden, wenn Anke Engelke, Bernhard Hoeker oder Bastian Pastewka da sind, super und ansonsten eben ein bisschen tote Hose. Aber wir haben ja festgestellt, mittlerweile ist das ja, ihr habt türkische Verwandtschaft mit im Laden gehabt, die gekocht haben, die euch unterstützt haben mit guten Ratschlägen, die Deko gebracht haben.
Ja.
Und mittlerweile sind die verwandtschaftlichen Beziehungen ja wieder befriedet. Aber wenn man nochmal auf den großen Spiegel der Politik guckt, dann sind in der deutsch-türkischen Beziehung momentan alles andere als entspannt, eher angespannt. Ist das bei euch zu Hause ein Thema?
Natürlich ist es ein Thema, ne? Weil letztlich geht da gerade eine Demokratie völlig den Bach runter, aber schon seit Jahren. Und wir fahren gar nicht mehr in die Türkei, ne? Weil letztlich wir äußern uns ja auch auf der Bühne und in der Öffentlichkeit kritisch zu dem Thema und das beeinflusst uns dann natürlich. Aber
was hört ihr denn von Freunden? Also ich höre ja, dass man einfach auch nicht mehr offen reden kann. Man muss teilweise flüstern, man kann vieles am Telefon nicht mehr großartig formulieren. Wir hatten jetzt hier gestern eine große, friedliche, pro-kurdische Demo. Diese Woche gab es in Berlin eine Soli-Veranstaltung für Deniz Yüksel in Kreuzberg mit vielen Autoren, deutsch-türkischen Kollegen eben, aber auch Comedians wie Jan Böhmermann, Michel Friedmann war dabei, Maxim Biller, Sven Regner, Meli Kiyak. Also es passiert ja auf der einen Seite auch vieles an Soli-Veranstaltungen. Ne?
Ja, und jeder guckt, was er bei dem Thema beitragen kann. Ich finde immer, mit Humor kann man ein bisschen diese, es ist immer so emotional, kocht das so schnell über, das deutsch-türkische Thema im Moment. Und ich finde, man muss das wieder so ein bisschen erden. Und da sehe ich meine Aufgabe darin, die Leute, die ich erreichen kann, einfach mal so ein bisschen zu erden und sagen, wir haben Unterschiede in den Kulturen und da kann man auch erstmal drüber lachen und zusammen Spaß haben, anstatt sich in die Wolle zu kriegen.
Also den Schlüssel, den Sie sonst auch benutzen, Mensch, jetzt sieht sich dich schon wieder, das gibt's doch irgendwie gar nicht, den du sonst auch benutzt, den dann tatsächlich dieses Handwerkszeug weiter einzusetzen, weil Deniz Yüksel hat ja auch sehr, sehr witzige Texte geschrieben, wie er auf so deutschen Alltag oder deutsche Wohnzimmereinrichtungen oder sonstiges schaut, das ist ja auch schreiend komisch.
Jetzt muss ich mal lesen.
Ja, jetzt ist das neue Buch raus, Milchschaumschläger. Und gibt es eigentlich so ein Zittern bei dir, ob das läuft oder nicht?
Ja, so eine gespannte Erwartungshaltung ist es immer. Das ist, ich sage immer, das ist so ein bisschen wie beim Sport, wenn die Leute so eine Übung vorgeturnt haben und dann wartet man so auf das Urteil der Preisrichter. Da sieht man immer dann die Leute in der Großaufnahme, wie sie dann so in gespannter Erwartungshaltung da auf der Bank sitzen, noch mit Schweiß auf der Stirn. Der Schweiß ist bei mir natürlich nicht so anstrengend, ist Schreiben dann körperlich nicht. Aber so, klar, man möchte natürlich auch gerne, man vergleicht es ja oft mit einer Geburt, ne? Man möchte ja, dass das Kind dann auch beliebt ist.
Also jetzt musst du es eigentlich loslassen dann, ne?
Ja, jetzt muss ich loslassen. Jetzt kann ich eh nichts mehr machen. Das ist ja alles geschrieben und entweder es kommt an oder nicht. Aber bisher, die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, bisher sind zum Glück so euphorisch, dass es mich doch sehr optimistisch stimmt.
Und du bist ja eigentlich auch ein Profi, also machst es ja nicht zum ersten Mal. Da hilft dann Erfahrung auch nicht? Also man ist jedes Mal wieder neu aufgeregt und kann dann die Leserschaft auch nicht einschätzen?
Ja, das ist, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum Sachen erfolgreich sind und andere nicht. Also es gibt sehr erfolgreiche, fantastisch, qualitativ hochwertige Sachen. Es gibt auch sehr erfolgreichen, totalen Müll. Und es gibt fantastische Bücher, die nicht Erfolg haben und fantastische Bücher, also man weiß es nicht, woran es am Ende liegt.
Und es gibt jetzt noch kein neues Projekt, an dem du schreibst. Ich hatte eben gerade so das Gefühl bei Bastian und dir eigentlich, ihr müsst ja sofort wieder was zusammen machen. Also so wie die wie
ja, ich
dieses Feuerwerk zwischen euch
ich
funktioniert.
Ich habe gerade ihm eine SMS geschickt, dass wir sofort nach der Eröffnung des Phantasialands die Taron-Achterbahn ausprobieren müssen.
Stimmt. Okay, oh, da müsst ihr aufpassen, dass letzte Woche doch jemand verunglückt, ne? Hast
ja,
du das gelesen?
Ja.
Pass bloß auf.
Das
der war auch
nicht
in der Achterbahn.
Ja, aber das war, ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Das wird, glaube ich, noch aufgeklärt. Ist wahrscheinlich.
Hat der nur unter der Eismaschine gelegen und schon mal getestet, ob da zu viel Eis. Nein, ich weiß nicht, was da tatsächlich passiert ist.
Ja, das verlässt dann ja den Bereich der Comedy. Da kann ich mich leider dann nicht mehr kompetent zu
äußern. Du hast natürlich recht. Wir schweigen an dieser Stelle. Ich freue mich, dass du heute unser Gast des Tages bist. Wollen wir gleich noch was lesen? Willst du noch? Komm, ich spiele einen Song jetzt. Ich spiele zwei: Rihanna und Phil Collins.
Und ich suche mir in der Zeit was aus.
Du suchst noch was raus. Ja, freue ich mich. Gleich mehr mit dir, lieber Moritz. Phil Collins, Don't Lose My Number. Sie hören den HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und unser Gast an diesem Sonntag ist Moritz Nieten-Jakob, der einen sehr komischen Roman geschrieben hat. Milchschaumschläger heißt er und in diesem Café-Roman hat Daniel die Nase voll von seinem Job. Mutig wirft er alles hin in der Werbeagentur und erfüllt sich gemeinsam mit seiner Frau Eileen einen alten Traum, das eigene Café. Er hat nur ein einziges Problem, wie es auf der Rückseite dieses Buches heißt, die Realität. Und Christoph Maria Herbst hat gesagt, lieber Moritz, zum Glück war Moritz Nieten-Jakob als Barista so erfolglos, wir wären sonst nicht in den Genuss dieses saukomischen Romans gekommen. Komm, wir lesen doch mal eine Stelle. Also du hast dir noch eine rausgesucht zum Schluss hier für die HR3-Hörer.
Ja, und zwar ist eine persönliche Lieblingsszene von mir. Daniel guckt mit seiner deutschen und seiner türkischen Familie gemeinsam das Spiel, das Viertelfinale in der Europameisterschaft Deutschland gegen Italien, wo es dieses verrückte Elfmeterschießen gab. Und ich setze kurz vor Spielbeginn
ein. Danke, dass du mir das nochmal sagst, dass das das Spiel war mit dem Elfmeterschießen.
Das weiß ja nicht jeder. Beim Abspielen der deutschen Nationalhymne fühlt sich mein Vater traditionell unwohl und bleibt verkrampft sitzen, was Herrn Denisulo irritiert.
Wolle Sie nix aufstehen, ist deutsches Hymne.
Wissen Sie, mein Verhältnis zu Hymnen ist ambivalent.
Allah, Allah.
Eine gute Stunde später bei Özils 1:0 brandet euphorischer Jubel auf und Herr Denisulo wischt sich eine Freudenträne aus dem Auge.
Schießt eine Türke-Tor für Deutschland. So muss gehe Integration.
Mein Vater will ihm gerade beipflichten, als Eilins Vater ergänzt,
ohne Türke in Deutschland läuft gar nichts. Muss auch eine Türke werde Bundeskanzler. Dann hört endlich auf mit Überweise Geld an verdammte Griechen.
Als es wenig später Elfmeter für Italien wegen Boatengs Handspiel gibt, bricht Oma Bertha das fassungslose Schweigen.
Wie kann das Elfmeter gegen Deutschland sein? Das hat doch jeder gesehen, dass der Neger schuld war.
Ja, soweit diese Stelle. Und dann gibt es dieses verrückte Elfmeterschießen und die Türken zeigen mit ihrem Aberglauben. Und da gibt es dann eine irre Szene, wo sie immer jeweils auf Holz klopfen oder auch nicht. Und Oma Bertha denkt immer, da ist jemand an der Tür. Und immer wenn sie auf Holz klopfen, geht der Elfer tatsächlich rein. Und immer wenn sie es nicht machen.
Hör auf, ich war gerade gestern in meinem Bauchfit-Kurs, Bauchdreh. Jetzt strapazierst du hier mein Zwerchfell. Das ist echt anstrengend heute, lieber Moritz. Also, jeder, der gerne lacht, dem sei dieses Café empfohlen. Nicht dieses Café.
Das Café auch, ja.
Dieses Buch Milchschaumschläger empfohlen. Und wenn man jetzt ins Café geht, dann hat man, wenn man es gelesen hat, danach ganz bestimmt einen anderen Blick auf die Kellner und auf das Personal. Wir sind fast am Ende der Sendung und wir haben da immer unseren Fragenhagel, also ist eigentlich kein richtiger Fragenhagel. Ich fange einen Satz an und wenn du Lust hast, beendest du ihn.
Oh ja.
Wenn ich jetzt selbst Gast in einem Café bin, achte ich auf?
Die Tatsache, ob es Schafskäse gibt oder nicht.
Von Trinkgeld halte ich?
Sehr viel sollte man reichlich geben. Also ungefähr 10% ist eine gute Orientierungsmarke.
Der Satz, ich schmeiß jetzt meinen Job und mache mal was ganz anderes, löst bei mir
Freude aus, weil ich mich im Nachhinein positiv an die Kaffeezeit erinnere.
Das Schlimmste, was ein Kaffeekunde machen kann, ist?
Das Schlimmste ist, wenn 4 Frauen gleichzeitig mit Kinderwagen den Eingang blockieren.
Schreibblockaden sind für mich?
Zum Glück Vergangenheit.
Ach, wunderschön, ja. An der türkischen Küche liebe ich?
Schafskäse, Knoblauchwurst und das sogenannte Hurenmante.
Ein Kellner sollte unbedingt?
Nett sein.
Waren ja deine auch, ne?
Obwohl ja, gut, nett waren
immer.
Wir alle.
Nicht ja, immer.
Fast
nachher
immer,
wurden sie
so
auch ein bisschen schmallippig.
Ja, irgendwann, weil mein Schwager Serhat hat zum Beispiel bis zum Rand der körperlichen Erschöpfung gearbeitet und irgendwann war er kaum noch ansprechbar.
Lieber Moritz, ja? Deine Frau hat jetzt 2 Stunden draußen vor der Scheibe gesessen. Mhm. Ich habe irgendwie ein bisschen schlechtes Gewissen. Kannst du mir nur einfach nochmal sagen, ob es dir gut geht da draußen?
Also, dann muss ich mal die Tür kurz aufmachen. Julia, geht's dir gut?
Ja.
Alles wunderbar?
Hast du es gehört? Ja, alles wunderbar, fragt
Haben wir irgendwas vergessen, Hülya? Haben wir irgendwas vergessen?
Dich überrascht hat.
Von Bastian war sie begeistert. Haben wir irgendwas vergessen, Hülya?
Was wir noch erwähnen sollten?
Nicht. Also, du solltest vielleicht nur sagen, dass da die Oma im Buch 97 Jahre alt ist.
Und ja, die Oma im Buch ist 97 Jahre alt und hat deswegen rassistische Bemerkungen von sich gegeben, weil sie an Demenz leidet.
Genau.
Okay. Was bei meiner wirklichen Oma tatsächlich der Fall war, aber sie hat auf eine sehr lustige Art an Demenz gelitten, weil sie selber das gar nicht mitbekommen hat und immer alle anderen für schuldig erklärt hat.
Ja.
Immer so, was, du warst verheiratet, das hat mir keiner gesagt.
Also ihr beiden, ich entlasse euch jetzt in einen schönen Sonntagnachmittag hoffentlich und bedanke mich ganz herzlich bei dir, lieber Moritz Nethen-Jakob, fürs Kommen heute zum HR3-Sonntagstalk. Hülya, schöne Grüße, Dankeschön und euch beiden alles Gute, ja?
Danke dir auch.
Tschüss.
Tschüss.